Julia Voss ist Kunstkritikerin. Sie hat über Darwins Bilder promoviert. Sie ist stellvertretende Feuilletonleiterin der FAZ. Und sie hat ein neues Buch geschrieben. Hinter weißen Wänden im Merve Verlag erschienen. Guten Abend, Frau Voss.
Guten Abend.
Schön, dass Sie hier sind. Diese Biennale, wir haben es ja gerade auch schon im Vorfilm gehört, hat ihr Fett abbekommen. Sie ist kritisiert worden für die obszöne Dominanz des Geldes. Ist das wirklich so schlimm da?
Die Biennale zu kuratieren ist für jeden Kurator immer eine janusköpfige Herausforderung, weil es zum einen so ist, dass der künstlerische Leiter in diesem Jahr Oqui Invesor die Künstler einladen muss, das künstlerische Programm gestalten muss und auf der anderen Seite auch die vielen, vielen Gelder einwerben. Die haben kein festes Budget, die dazu notwendig sind, um in Venedig diese Biennale stattfinden zu lassen. Was dieses Jahr aber in der Tat besonders auffällig ist, ist, dass die Beiträge, die von den großen internationalen Galerien stammen, wirklich die Biennale dominieren. Zum Beispiel, wenn Sie durch die Biennale die kuratierten Pavillons, den zentralen Pavillon durchgehen, gibt es für diese besonders teure Kunst tatsächlich architektonisch nochmal eigene Räume. Oder es werden sowohl der zentrale Pavillon in den Giardini als auch die Räume der Arsenale eröffnet durch Beiträge, die beide von einem großen amerikanischen Galeristen vertreten werden. Und das ist schon sehr auffällig.
Eine marxische Konzentration. Marx wird ja da auch gelesen oder Flüchtlingsboote, die für die Krise der Welt stehen. Ist dieser Kunstmarkt ein Ablasshandel?
Das bringt es, glaube ich, sehr gut auf den Punkt. Es gibt in der Kunstwelt wirklich zwei Welten, die sehr konträr sind. Es gibt eine kleine, exklusive, in der sehr deutlich über Kunst als Geldanlage, als Erbschaftssteuerersparnis, als Investition gesprochen wird. Und ich glaube, das wird auf der einen Seite offensichtlich hier in Venedig. Auf der anderen Seite gibt es eine große öffentliche Welt. Und da wird eigentlich der Wunsch immer kundgetan, dass Kunst praktisch zu einer Verbesserung der Welt beitragen soll. Das ist einerseits, würde ich sagen, eine totale Überfrachtung von Kunst. Warum sollte Kunst die Probleme lösen können, die Politik nicht lösen kann und NGOs nicht lösen können? Und auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir daran festhalten, das sehr ernst zu nehmen, dass es internationale Bühnen gibt und Venedig gehört dazu, in dem ein anderes Sprechen möglich ist. Bühnen, auf denen auch Länder daran gemessen werden, wie viel Freiheit sie ihren Künstlern zugestehen, wie Dinge angesprochen werden können. Das muss natürlich auch eine interessante Form haben, wie das präsentiert wird. Und das wird auch auf dieser Biennale, wie ich das Gefühl habe, ein wenig leichtfertig aufs Spiel gesetzt, indem das so gedrängt und gestopft wird, dass man eigentlich keinen einzelnen Beitrag richtig wahrnehmen kann und es dann im Grunde bei der Geste bleibt.
Übertüncht dieses viel an Theorie ein Vakuum? Also hat der Kaiser keine Kleider an?
So weit würde ich nicht gehen, aber ich glaube, wir müssen tatsächlich aufpassen, dass die Theorie, die ja dann in Texten stattfindet und nicht im Kunstwerk selbst zu sehen ist, dass die Theorie nicht praktisch zum Maßstab wird, an der wir dann Kunst messen. Ich habe selbst in meiner Kritik geschrieben, dass die meisten Werke auf dieser Biennale in Venedig eigentlich wie der fliegende Holländer unerlöst zwischen Text und Bild, also zwischen zwei unterschiedlichen Welten hin und her gondeln und nirgends wirklich zu Hause sind. Und ich denke schon, wenn man ein visuelles Kunstwerk schafft, dann muss man auch damit umgehen können, dass alles, was man braucht, um dieses Kunstwerk zu verstehen, oder vielleicht nicht alles, aber die wesentlichen Informationen in diesem Kunstwerk findet und nicht hastig in irgendwelchen Beipackzetteln nachlesen muss, worauf der Künstler anspielt und man es im Werk selbst überhaupt nicht mehr findet.
Viele Kritiker beschreiben ja also auch durch diese starke Betonung des Geldes und der Partys und so weiter einen kompletten Niedergang, auch einen Bedeutungsverlust der Museen. Und Sie schreiben interessanterweise in Ihrem Buch, dass Sie das gar nicht so sehen.
Ja, also ich glaube, dass wir auf der einen Seite, und das wird viel thematisiert, tatsächlich gerade einen Strukturwandel im Kunstbetrieb erleben. Und tatsächlich wird da viel beschworen, der Untergang der Museen. Und natürlich, die Museen geraten unter Druck und dieser Strukturwandel geht einher mit einem enormen Fluss von Kapital in diese Kunstwelt und geht auch damit einher, dass viele private Sammler Dinge sammeln, die sich vielleicht Museen nicht mehr leisten können, dass viele private Museen gegründet werden, die auch Konkurrenz dann sind zu den öffentlichen Museen. Aber tatsächlich ist es am Ende so, dass um diese Kunst abzusichern, um diesen Goldstandard auch zu sichern, alle Privaten am Ende auch in die Öffentlichen wollen. Das heißt, sie wollen eigentlich die Absolution der öffentlichen Institutionen, die idealerweise eben interesselos auf diese Kunstwerke schauen. Und insofern haben die nach wie vor ein enormes Machtpotenzial, was sie meiner Ansicht nach stärker ausschöpfen mussten.
Absolution, wo wir wieder bei der Religion sind. Sie beschreiben in Ihrem Buch auch diese unglaubliche Nähe zwischen Geld oder Steuern und Steuerzahlen oder Nichtsteuernzahlen des Kunstmuseums Albertina in Wien. Was ist denn da sozusagen diese Melange Geld und Kunst?
Bei der Albertina ist es so, dass sie sehr viele Dauerleihgaben haben von einem einzelnen Sammler. Und auch das würde ich eben gerne anregen, dass man darüber anders reden muss. Wenn wir private Sammler haben und die geben Kunstwerke an Museen, ist das natürlich grundsätzlich zu begrüßen. Bei uns wird aber, finde ich, zu leichtfertig mit dem Begriff Mäzen umgegangen. Auch da haben wir wieder zwei Weisen des Redens. Solange das Dauerleihgaben sind und die dem Museum nicht für immer gehören, können die wieder abgezogen werden. Und das bedeutet steuerlich enorme Vorteile. Wir müssen dazu wissen, dass wir mit Badlina einen Sammler haben, der Finanztreuhänder ist aus Liechtenstein und sehr bekannt dafür ist, mit Steuermodellen sich sehr gut auszukennen. Und das heißt, wenn plötzlich diese Riesenkonvolute in einem Museum sammeln und wir keine Garantie haben, dass sie dort bleiben oder was dort bleiben wird, müssen wir als Öffentlichkeit, glaube ich, sehr genau nachfragen, wie es mit diesen Museen weitergeht.
Frau Voss, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ein sehr lesenswertes Buch. Vielen Dank.
Dankeschön.